Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Tina Hüttel. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Palmöl. Wo ist es drin? Wo kommt es her? Und warum ist es so umstritten? Das ist unser Thema heute. Kolumbien ist der viertgrößte Palmölexporteur der Welt. Und für das Land ist jeder wirtschaftliche Erfolg ein Segen. Denn nach 50 Jahren Drogen- und Guerillakrieg wurde Kolumbien eigentlich nur noch in einem Atemzug genannt mit drei anderen K-Wörtern, nämlich Kokain, Kriminalität und Kidnapping.
Realmente ha sido ese cultivo en Colombia que ha generado la oportunidad.
Die Ölpalme in Kolumbien ist eine Chance für die Bauern, die vorher wenig rentable oder illegale Pflanzen angebaut haben. Sie haben die Chance bekommen, ihr Einkommen, ihre Lebensqualität und die ihrer Familien zu verbessern. Wir haben die kleinen Bauern aus der Unterentwicklung geholt und sie auf den Weg der Entwicklung gebracht.
So sagt das ein Mitarbeiter des Unternehmensverbandes für Palmöl. Legales Palmöl statt illegales Koka also? Selbst wenn diese Rechnung aufgehen sollte, hat Kolumbien sich damit womöglich das nächste Negativ-Image eingehandelt. Denn Palmöl steht im Verruf. Für seinen Anbau wird Regenwald gerodet und kostbares Wasser verschmutzt. Kolumbianische Politiker und Palmölunternehmen setzen nun auf ein Nachhaltigkeitslabel. Doch Umweltschäden sind nicht das einzige Problem am Palmöl, wie Sophia Boddenberg aus Kolumbien berichtet.
Sie hat tratado de satanizar.
Es wird versucht, die Palmölproduktion zu verteufeln, so als würde sie überall auf der Welt Entwaldung, Kinderarbeit und Missbrauch verursachen. Ich als Präsident Kolumbiens kann das nicht akzeptieren. Wir wollen als Regierung für alle Welt klarstellen, dass unser Palmöl anders ist. Es ist nachhaltig, qualitativ hochwertig und führt zu sozialem Wandel.
Kolumbiens rechtskonservativer Präsident Iván Duque hält eine Rede auf dem Nationalen Kongress der Palmölproduzenten in Bogotá im Juni 2019. Neben Kaffee und Bananen gehört Palmöl zu den am meisten exportierten Agrargütern Kolumbiens. Das Land ist in den letzten Jahren zum größten Palmölproduzenten Lateinamerikas aufgestiegen und zum viertgrößten der Welt. Während Palmöl aus Malaysia, Indonesien und Thailand wegen der Abholzung des Regenwalds in der Kritik steht, wollen kolumbianische Politiker und Unternehmer sein Image aufpolieren. Und zwar mit einem Stichwort: Nachhaltigkeit. Im 14. Stock eines Hochhauses in Bogotá befinden sich die Büros von Fede Palma, dem nationalen Verband der Palmölproduzenten in Kolumbien. Im Eingangsbereich zeigt ein riesiger Bildschirm idyllische Naturbilder und lachende Bauern auf Palmölplantagen. Neben einer Palmölbibliothek und einem Palmölforschungszentrum gibt es ja auch einen Merchandising-Shop, in dem man Pullover, T-Shirts und Tassen mit Ölpalmen kaufen kann. La Palma es vida, die Palme ist Leben, steht auf den grünen Silikonarmbändern. Andrés Felipe García trägt einen grauen Anzug, eine violette Krawatte und eine rahmenlose Brille. Er ist bei Fede Palma für nachhaltige Entwicklung zuständig.
Fast überall auf der Welt haben die Menschen schon einmal etwas Gutes über Kaffee aus Kolumbien gehört. Er ist bekannt für seinen guten Geschmack und sein Aroma. Wir wollen, dass Palmöl aus Kolumbien in der Welt bekannt wird für seine Nachhaltigkeit.
Im Moment sind 18% des in Kolumbien produzierten Palmöls mit dem RSPO-Zertifikat ausgezeichnet. Die Abkürzung steht für Roundtable on Sustainable Palm Oil und es handelt sich um eine Initiative, die nachhaltige Anbaumethoden für Palmöl fördern soll. Zu den Kriterien gehört zum Beispiel die Verantwortung gegenüber der Umwelt und die Wahrung natürlicher Ressourcen und der Biodiversität sowie die verantwortungsvolle Berücksichtigung der Angestellten und betroffener Gemeinden. Die Ziele von Fede Palma sind ambitioniert. Bis 2021 sollen 50% des kolumbianischen Palmöls mit dem Nachhaltigkeitslabel ausgezeichnet sein und 75% bis 2023. Omar Clavijo ist Politologe am Institut für Umweltstudien der Universidad Nacional de Colombia. Er meint, dass das RSPO-Zertifikat und die Nachhaltigkeitskampagne von Fede Palma kritisch betrachtet werden sollte.
Die Palmölproduzenten machen das, weil es ihnen internationale Märkte öffnet. Aber häufig dienen diese Zertifikate für nachhaltige Produktion auf perverse Art und Weise dazu, die Realität zu maskieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Märkte, die das Produkt importieren, genau hinsehen.
62% des kolumbianischen Palmöls werden in die Europäische Union exportiert. Das Öl wird in Nahrungsmitteln, Kosmetikprodukten und als Biokraftstoff verwendet. Etwa jedes zweite Produkt in deutschen Supermärkten enthält Palmöl. Es wird aus dem Fruchtfleisch der Früchte der Ölpalme gewonnen und ist geruchs- und geschmacksneutral. Ölpalmen sind außerdem ertragreicher als Raps und Soja. Clavijo meint, dass die Grundsteine für den kolumbianischen Palmölboom in den 90er Jahren mit dem Konsens von Washington gelegt wurden. Ein Wirtschaftsprogramm, das unterstützt vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank die Liberalisierung der Wirtschaft und den Freihandel in Lateinamerika vorantreiben sollte. 1994 rief die kolumbianische Regierung den Fondo de Fomento Palmero, einen Fonds zur Förderung von Palmöl, ins Leben, der von Steuergeldern finanziert und vom Unternehmerverband Fede Palma verwaltet wird. Je nach Regierung fließt mal mehr und mal weniger Geld in den Palmölsektor. In einer Forschungsarbeit hat Clavijo die Auswirkungen von staatlichen Subventionen im Palmölsektor untersucht. Besonders hoch waren die Subventionen während der Regierung des rechtskonservativen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez.
Der Palmölsektor hat ein sehr starkes Gremium, das politischen Einfluss hat und dafür sorgt, dass die Regierung den Sektor unterstützt. Durch die wirtschaftlichen Anreize konnten der Palmölsektor und die bepflanzten Oberflächen wachsen. Diese Ausrichtung der Regierung ist nicht objektiv, sondern bedient wirtschaftliche Interessen. Ein Modell wird bevorzugt, das auf Profit und Produktivität ausgerichtet ist, aber nicht die ökologischen und sozialen Begebenheiten in den verschiedenen Territorien berücksichtigt.
Fast 1000 Kilometer nördlich von Bogotá an der kolumbianischen Karibikküste liegt die Gemeinde María La Baja im Departamento Bolívar. Eigentlich dauert die Busfahrt von der nahegelegenen Touristenmetropole Cartagena hierher nur 1,5 Stunden. Aber da die einzige Straße seit Jahren einer Baustelle gleicht, kann es auch manchmal doppelt so lange dauern. Es ist heiß und feucht hier. Das tropische Klima lässt die Kleidung am Körper kleben. María La Baja ist eine von 15 Municipios in der Gebirgskette Montes de María. Eine Region, die besonders stark unter dem bewaffneten Konflikt in Kolumbien gelitten hat. Verschiedene Guerillas waren hier stationiert, darunter die FARC und der ELN. In den 90er Jahren kamen die Paramilitärs und vertrieben nicht nur die Guerillakämpfer, sondern auch viele Bauern. Etwa die Hälfte der 500.000 Bewohner in Montes de María sind Opfer des Konflikts, wurden vertrieben, misshandelt, entführt. Es gab über 100 Massaker in der Region. Beim Massacre de El Salado wurden über 200 Bauern ermordet. Nach den Vertreibungen durch die Paramilitärs kamen die Palmölunternehmer nach María La Baja, erinnert sich der Kleinbauer José Rivera.
El conflicto armado tiene de raíz.
Der bewaffnete Konflikt ist ein Landkonflikt. Die Paramilitärs kamen angeblich, um die Guerilla zu vertreiben. Aber hier gab es strategische Vertreibungen. Die kleinen Bauern wurden von ihren Ländereien vertrieben und anschließend kamen die großen Unternehmen. Heute gibt es ein großes Imperium von Palmölunternehmern in María La Baja und es breitet sich immer weiter aus.
Früher pflanzten die Kleinbauern in María La Baja hauptsächlich Bananen, Yuca und Mais für die Selbstversorgung und die lokalen Märkte an. Mittlerweile sieht man hier fast ausschließlich Palmen, auf den Ländereien, von denen einst die Bauern lebten. Die Vertriebenen heißen in Kolumbien Desplazados. Im Rahmen des Friedensprozesses sollen sie nun die Ländereien zurückerhalten, von denen sie verjagt wurden. Auch José Rivera ist ein Desplazado. Auch er lebt von der Landwirtschaft und begleitet mehrere Kleinbauern ehrenamtlich bei den Landrückerstattungen. Er ist ein Líder Social, ein sozialer Anführer. In Kolumbien leben Menschen wie er gefährlich. Allein in diesem Jahr wurden bereits über 50 Líderes Sociales ermordet. Dazu zählen zum Beispiel Gewerkschafter, Gemeinderäte, Indigene und Bauernanführer und Umweltschützer. Die Zahl ist trotz Friedensprozess in den letzten Jahren angestiegen. Zwischen Januar 2016 und Mai 2019 wurden 837 Aktivisten ermordet. So ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Indepaz. José Rivera heißt eigentlich anders. Er muss seine Identität schützen, denn er hat schon öfter Morddrohungen erhalten.
Einmal kamen zwei bewaffnete Männer und haben gesagt, dass der Prozess der Landrückerstattungen in Maria la Baja nicht funktionieren wird und dass ich den Mund halten soll, sonst würden sie mir in den Kopf schießen. Ohne die Rückgabe der Ländereien wird es keinen Frieden geben. Die Regierung will Kolumbien als Land im Frieden zeigen. Aber die Monokulturen und die großen Unternehmen erzeugen neue Konflikte. Es gibt neue bewaffnete Gruppen in den Gemeinden.
Der mächtigste Palmölunternehmer in der Region ist Carlos Murgas. Er ist ehemaliger Landwirtschaftsminister und Mitglied des Unternehmerverbands Fede Palma. Sein Unternehmen Olio Flores besitzt nicht nur zahlreiche Plantagen in Maria la Baja, sondern auch eine Fabrik, in der das Öl aus den Früchten der Palme extrahiert wird. Aktuell gibt es 21 Forderungen nach Landrückgaben von Kleinbauern in Maria la Baja gegen Murgas. Als er noch Landwirtschaftsminister war, gründete Murgas die sogenannten Alianzas Estratégicas Productivas, produktive Allianzen zwischen Kleinbauern und großen Unternehmern. Viele Kleinbauern in Maria la Baja pflanzen deshalb Ölpalmen auf ihrem Land an.
Sie haben uns gesagt, dass die Ölpalme der einzige Ausweg aus der Armut für die Bauern ist. Heute gibt es hier Bauern, die seit 20 Jahren Ölpalmen anpflanzen und immer noch arm sind. Ihnen geht es schlechter als uns, denn sie haben das Wichtigste im Leben verloren, die Würde und die Autonomie. Sie sind Sklaven auf ihrem eigenen Land.
In den 60er Jahren wurde in Maria la Baja ein Bewässerungssystem mit zwei Staudämmen für die Landwirtschaft der Kleinbauern geschaffen. Das System bewässert über 20.000 Hektar Land. Mittlerweile sind über 80% der Ländereien, die durch das System bewässert werden, mit Ölpalmen bepflanzt, die besonders viel Wasser verbrauchen. Die Kleinbauern haben nicht genug Wasser für ihre Pflanzen. Am Staudamm Matuya in Maria la Baja schwimmt eine Frau, um sich abzukühlen. Eine andere füllt Wasser in Kanister. Danach muss sie mit den Kanistern kilometerweit zurück in ihre Gemeinde laufen. Denn viele Gemeinden in Maria la Baja haben kein Kanalisierungssystem und keinen Zugang zu Wasser. Das Wasser in dem Staudamm ist außerdem kein Trinkwasser.
Das ganze Abwasser aus den Palmölplantagen landet hier im Stausee. Es gab ein massives Fischsterben. Das Wasser ist verschmutzt. Das betrifft nicht nur die Fischer, sondern auch die Familien und die Kinder. Dieses Wasser benutzen die Menschen, um sich zu waschen, um zu kochen und zum Fischen.
Viele Bewohner in Maria la Baja haben Hautkrankheiten und Magen-Darm-Infektionen wegen des verschmutzten Wassers. Mehrere Kinder seien schon an Vergiftungen durch das Wasser gestorben, sagt Rivera. Zurück in Bogotá im Glashochhaus in den Büros des Palmölunternehmerverbands Fede Palma. Wie sich die Situation in Maria la Baja mit der Nachhaltigkeitskampagne vereinbaren lässt, möchte ich von Nachhaltigkeitsmanager Andrés Felipe García wissen.
Wir sind in Kolumbien. Wir müssen Lücken füllen, die der Staat hinterlässt. Der Staat sollte sich darum kümmern, dann könnten wir auch mehr machen. Angesichts dieser Verletzung von Rechten ist unser Beitrag maßgeblich.
Sein Kollege Alcibiades Inestrosa sitzt gegenüber in der Bibliothek. Der Agraringenieur konnte durch ein Stipendium die Universität besuchen. Nachdem er eine Zeit lang im Landwirtschaftsministerium arbeitete, betreut er jetzt bei Fede Palma diejenigen Kleinbauern, die sich in den sogenannten produktiven Allianzen mit den großen Palmölunternehmern befinden. Inestrosa meint, dass die Palmölindustrie einen positiven Beitrag zum Friedensprozess in Kolumbien leistet.
Realmente ha sido ese cultivo en Colombia que ha generado la oportunidad.
Die Ölpalme in Kolumbien ist eine Chance für die Bauern, die vorher wenig rentable oder illegale Pflanzen angebaut haben. Sie haben die Chance bekommen, ihr Einkommen, ihre Lebensqualität und die ihrer Familien zu verbessern. Wir haben die kleinen Bauern aus der Unterentwicklung geholt und sie auf den Weg der Entwicklung gebracht.
Wenn man Fede Palma glaubt, dann sorgt die Palmölindustrie in Kolumbien für Frieden und Entwicklung. Für die Kleinbauern in María la Baja wie José Rivera bedeutet Entwicklung und Frieden aber nicht, als Saisonarbeiter auf einer Palmölplantage zu arbeiten oder ihr Land an einen Großunternehmer zu verpachten. Sie wollen frei und selbstbestimmt leben. Und dafür brauchen sie Land und Wasser.
Das war Sophia Boddenberg über die Chancen, vor allem aber die Schattenseiten der Palmölproduktion in Kolumbien. Als Verbraucher würde man natürlich gerne wissen, wie man Palmöl vermeiden kann. Ein Problem: Hersteller sind nicht verpflichtet, Palmöl in Produkten zu kennzeichnen. Eine Möglichkeit herauszufinden, wo es sich überall versteckt, sind Verbraucher-Apps, wie zum Beispiel CodeCheck oder Baku. Beim Einscannen des Strichcodes verraten sie, welche Inhaltsstoffe genau der Lippenstift, das Waschmittel oder auch der Schokoriegel enthält. Womöglich hilft das ja bei der Kaufentscheidung. Denn in den meisten Fällen gibt es auch palmölfreie Alternativen. Baobab. Das ist der sogenannte Affenbrotbaum, ein afrikanischer Baumriese, dessen Früchte uns immer häufiger im Drogerie- oder auch im Supermarkt begegnen. In Körperölen zum Beispiel, als Pulver oder als Baobab-Smoothie. Die Früchte stecken voller Vitamine und Mineralien, Vitamin C zum Beispiel und Kalium, Phosphor, Magnesium. Und sie werden als neues Superfood und Heilmittel gepriesen. Im Gegensatz zum Palmöl sind Baobabs, die vor allem in Afrika wachsen, ein Beispiel dafür, dass es auch einmal anders laufen kann. Und die gestiegene Nachfrage sowohl für die Natur als auch die Menschen ein Segen sein kann, wie Linda Staude aus Kenia berichtet.
Tom Gidoko greift eine Handvoll dünner Zweige über seinem Kopf. Gekonnt zieht der junge Mann sich hoch und klettert auf die dickeren Äste weiter oben. In wenigen Sekunden hat er sich in schwindelnde Höhe vorgearbeitet, dorthin, wo die Früchte des uralten Baumriesen hängen. Die Bäume heißen Baobabs oder auf Deutsch Affenbrotbäume. Im Flachland rund um Kibwezi im Südosten Kenias wachsen sie überall. Und sie sind äußerst nützlich, erklärt Gabriel Ngale von der Naturschutzorganisation Wildlife Clubs of Kenya.
Baobabs sind sehr gut für die Umwelt. Ökologisch sind sie hilfreich, weil sie den Boden anreichern, Lebensraum für Wildtiere bieten und weil sie wie Sukkulenten Wasser speichern.
In der Trockenzeit, wenn alles andere verdorrt, sind die Früchte der wild wachsenden, knorrigen Bäume echte Lebensretter.
Wir verwenden sie schon eine sehr lange Zeit. Immer dann, wenn anderes Essen knapp war, haben wir Baobab gegessen. Und wir haben damals schon gemerkt, dass sie uns mehr Power geben als andere Nahrungsmittel.
David Kiusemoke läuft über den Hof seiner kleinen Farm zu einem neuen Backsteinbau. Darin stapeln sich weiße Säcke, Dutzende davon, alle voller Baobabfrüchte. Was früher nur ein Vorrat für Notzeiten war, ist heute ein gutes Geschäft für den Farmer. David Kiusemoke verkauft die Früchte an Weiterverarbeiter wie das lokale Unternehmen Ubuyu.
We do process powder from the baobab.
Wir machen Pulver aus den Baobabs. Aus den Samen produzieren wir Massageöl und aus der Schale machen wir Holzkohle aus Biomasse.
Richard Mutiso schließt die Tür seines Baobab-Lagers auf. Ein einfacher Drahtkäfig auf Stelzen gebaut mit einem Dach zum Schutz vor dem Wetter und vor Ungeziefer. Er klettert über den großen Haufen loser Früchte auf der Suche nach einem besonders schönen Exemplar. Das knallt er dann mit Schwung auf einen Stein, um die Schale aufzubrechen. Die ist sehr hart, murmelt er und zeigt auf das Innere der ungewöhnlichen Frucht. Kein Fruchtfleisch wie bei einem Apfel oder einer Mango, sondern einzelne fette Samen, umgeben von einer weißen, pudrigen Substanz. Amisha Patel war eine der ersten in Kenia, die das Geschäft mit den Baobabs entdeckt hat. In einem Vorort von Nairobi stellt sie Pulver her, vor allem für einen lokalen Gesundheitsladen. Die Kunden machen Smoothies daraus, mixen es in Säfte oder essen es teelöffelweise pur. Aus den Samen wird ein Kosmetiköl gewonnen.
Das ist ein Feuchtigkeitsöl und sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, also sehr gut für empfindliche Haut. Für Menschen mit extrem trockener Haut oder mit Ekzemen ist es sehr hilfreich.
In der Fabrikhalle laufen zwei relativ kleine Maschinen. Eine trennt das pudrige Fruchtfleisch von den Samen, die andere ist eine Kaltpresse für das Öl. Jede Frucht wird von Hand geöffnet, inspiziert und wenn nötig aussortiert. Der Arbeitsaufwand ist hoch, der Ertrag niedrig. Das macht ihre Baobab-Produkte teuer. Etwa $5 für 100 Gramm Pulver, für die meisten Kenianer unerschwinglich. Aber ein potenzieller Verkaufsschlager bei Gesundheitsfanatikern in Übersee.
With this huge global market.
Dieser riesige globale Markt ist gut. Das wird die lokalen Gemeinden transformieren und wir wollen dieses Potenzial voll nutzen.
Auch um die Baobabs zu retten, sagt Naturschützer Gabriel Ngale. Die markantesten Bäume Afrikas sind bedroht. Von einem mysteriösen Baumsterben, das Wissenschaftler für eine mögliche Folge des Klimawandels halten, und von den Menschen.
Most of the people need nowadays.
Die meisten Farmer fällen sie heutzutage. Sie beschweren sich, dass sie jede Menge Platz wegnehmen, da, wo sie etwas anbauen wollen. Also schlagen sie sie ab.
Erklärt Joyce Katiku von der Waldforschungsbehörde Kenias KEFRI. Aber der Verkauf der Früchte ändert diese Einstellung. Farmer David Kiuse Moke.
Im Moment ist Erntezeit und die Früchte sind ein gutes Geschäft. Sie helfen den Menschen hier in der Gegend. Sie sind an den Baobabs interessiert, weil sie Geld bringen. Für einen Sack voller Früchte bekommen wir 300 Schilling.
Knapp 3 €. Das ist kein Vermögen, aber die meisten Farmer in Kibwezi bauen Nahrungsmittel nur für den eigenen Bedarf an. Bargeld ist knapp und jedes bisschen hilft. Die Zahl der Hersteller von Baobab-Produkten in Kenia hat sich allein in den vergangenen 3 Jahren ungefähr verzehnfacht. Wenn die Industrie weiter wachsen soll, braucht sie mehr Bäume. Joyce Katiku präsentiert stolz die Baumschule des Forschungsinstituts. In schwarzen Plastiksäcken sprießen hier rund 300 Minisetzlinge, kaum 20 cm hoch, die eines Tages zu riesigen Baobabs heranwachsen sollen.
Die züchten wir für Farmer, die sie haben wollen, weil sie gelernt haben, wie wichtig die Bäume sind.
Eine Langzeitinvestition, denn es dauert 20 bis 25 Jahre, bis die jungen Baobabs zum ersten Mal Früchte tragen. Aber das Interesse der Farmer ist da. Amisha Patel träumt davon, dass die Baobabs für Kenia genauso wichtig werden wie Kaffee, Tee oder Rosen.
Das war Linda Staude über den Baobab. Die Früchte des Affenbrotbaums sollen übrigens nicht nur fit, sondern angeblich auch gute Laune machen. Ich bin Tina Hüttel. Und das war die Weltzeit für heute. Schön, dass Sie zugehört haben.